nochmal einen neuen Einstieg, oder Jürgen?
Totaler Blödsinn, ja. So Mist. Guten Abend beim Madman Podcast mit
Andreas Mattis
und Julian Falkieser.
Hi.
Servus.
Folge 20 oder 21?
21,
ja. 21 sind wir, ne?
Ja.
Ja. Und wir sind nicht alleine heute hier, sondern wir haben einen dritten Madman bei uns, Sebastian. Wir kennen Sebastian schon eine ganze Weile von unserer aktiven Zeit bei meinestadt.de, Tochter von Axel Springer. Heute ist Sebastian Managing Director bei High Technologies. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist das Inhouse Consulting von Axel Springer. Und Sebastian hat wahnsinnig viel Erfahrung rund um Pricing im Consulting, insbesondere 8 Jahre bei Simon Kucher, berühmt-berüchtigt für sein Pricing von Immobilien Scout24, von dem er mir häufig schon begeistert erzählt hat, aber auch Stationen bei Pro7 Sat.1 und eben bei Axel Springer im BizDev von dem Pricing. Mit High begleiten sie Unternehmen in der digitalen Transformation, also genau das Thema rund um unseren Podcast. Und ich freue mich sehr, Sebastian, dass du heute bei uns bist. Guten Abend.
Ja, hallo ihr beiden. Danke, dass ich da sein darf.
Haben wir dein CV richtig wiedergegeben? Wir haben ihn extra auswendig gelernt, da steht so viel drin.
War okay, würde ich sagen. Müssen wir jetzt nochmal aufnehmen oder soll ich nochmal ergänzen, wo vielleicht ein oder zwei Punkte noch...
Ja, hau raus.
Noch nur 99% richtig waren. Genau, ich bin ja bei High, Axel Springer High, komplett. Das ist nicht die Inhouse-Consulting von Axel Springer, sondern, wie du es danach richtig gesagt hast, wir helfen anderen Unternehmen dabei, die digitale Transformation zu meistern, neue Wachstumsmodelle zu finden, neue Geschäftsmodelle, die nicht nur auf PowerPoint zu bannen, sondern am Ende auch umzusetzen, Prototypen zu bauen, MVP, das Ganze zu skalieren. Und das Thema Pricing gehört auch dazu, denn am Ende sollte nicht nur irgendwie ein schönes Geschäftsmodell sein, was Spaß macht, sondern soll auch dem CFO Spaß machen. Deswegen helfen wir dann sozusagen auch, die richtige Pricing-Strategie zu finden. Und die High Technologies ist quasi nochmal eine Tochterfirma von der High. Denn das Ganze machen wir als Berater, deswegen Consulting, aber wir machen es auch mit Technologieleistungen. Wir haben einen eigenen Tech-Stack, der uns hilft, frühphasig Innovationen aufzuspüren und die unseren Kunden bereitzustellen. Und manche machen es lieber mit Beratern und manche machen es lieber selber und brauchen dafür die richtige Software. Und das machen wir sozusagen mit der High Technologies als Schwester- bzw. Tochterfirma. Der Rest war aber super. Also insofern brauchen wir nicht nochmal neu aufnehmen.
Spannend. Wir hatten eigentlich eine Frage für dich vorbereitet. Aber jetzt, wo du dich nochmal richtig vorgestellt hast, müssen wir wahrscheinlich die Frage nochmal anders stellen.
Ich glaube, so flexibel dürfen wir sein, oder?
Nein, wir haben natürlich eine Frage für dich, weil wir wollen uns ja heute über ein spannendes Thema unterhalten. Aber viel wichtiger ist eigentlich, also wir drei Madmen, yo, wir sind jetzt hier, aber welchen Gast hast du mitgebracht?
Ja, also zwei andere Madmen waren ja so nett, mir einen Gast nach Hause zu schicken. Das ist ein kleines Fläschchen mit einem sehr, mit güldener Farbe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, da es ein bayerischer Whisky ist. Ob es jetzt Slurs oder Slyers ist, auf jeden Fall ist es ein kleines, edles Tröpfchen von der gleichnamigen Slurs oder Slyers Destillerie aus Schliersee. Und der Gast wird sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Minuten oder halben Stunde nach und nach abmelden. Aber dafür wird dann hoffentlich meine Zunge umso redseliger davon. Insofern teilen wir uns die Arbeit hier auf.
Das ist das Ziel, ja.
Klingt nach einem sympathischen Gast.
Herr Jürgen, was hast du uns hier Feines eingeschenkt?
Ich habe einen aus Fernost mitgebracht, der Hibiki, Japanese Harmony. Im Prinzip auch was Bayerisches.
Warum Bayerisch?
ja, gute Handwerkskunst, würde ich jetzt sagen, okay. Oder?
Ja. Auf jeden Fall ein sehr solides Tröpfchen. Dann würde ich sagen, ja. Sebastian, zum Wohl.
Cheers.
Ja, zum Wohl.
Der übliche Moment, wo im Podcast nichts zu hören ist, weil
Schmatzgeräusche.
Mit Schmatzgeräuschen und ein bisschen Schlürfen dabei sind.
Was macht der Bayer im Glas?
Wie bitte?
Was macht der Bayer im Glas?
Der Bayer im Glas. Er verhält sich unauffällig, würde ich sagen. Ist aber gut rauchig.
Das war widersprüchlich für einen Bayer.
Ja, Mai. Verhält sich gut. Ich habe hier so ein Glas mit dickem Bauch. Passt zu mir, so wie auf eurem Bildchen hier vom Podcast. Und ist angenehm. Kann man trinken. Ist ja hier eine
Ja, sehr gut.
Dauerwerbesendung,
Dann
ne?
schauen wir mal.
Darf man das sagen? Oder ist jetzt hier mit irgendwas mit Journalismus, dass ich mich da zurückhalten muss?
Nee, ist diplomatisch korrekt.
Okay. Ja, okay. Also kauft das gerne hier bei uns im Webshop, im Madman
Im
Webshop.
Webshop. Nee, in
Unter.
YouTube wäre das jetzt so, ja, der Link unter dem und in den Descriptions, ne?
Ja. Matzak-Whisky mit EY.de. Und mit dem Affiliate-Code Julian und Andreas gibt es jetzt nochmal 10% Rabatt.
10%
So
drauf.
läuft
Ja.
das. Aber so ein Good, Better, Best-Portfolio müssen wir dann eigentlich noch aus dem Ärmel zaubern.
Ja, genau. Für die, die es nicht wissen, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr schon mal irgendwas online gekauft habt, wie Software oder irgendwas, was mehrere Größen hat, dann gibt es oft Good, Better, Best, klein, mittel, groß. Und das ist natürlich immer so konzipiert, dass man nie das Kleine kauft, sondern entweder das in der Mitte oder noch besser das teuerste Produkt. Da gibt es ganze hunderte an Designkriterien, um sowas zu optimieren, damit man am Ende bloß nicht den Billigkram mit der kleinen Marge kauft.
Dieses Prinzip stammt auch so ein bisschen aus deiner Feder, oder?
Nee, ich glaube, ich habe das nicht
Zumindest die
erfunden. Ich
Perfektion.
habe nur ab und zu mal drüber gelesen und irgendwann, als ich noch bei Simon Kucher war und da viel Pricing auch im B2C-Bereich gemacht wurde, oder auch jetzt natürlich bei Hai, wir haben ja ein eigenes Pricing-Team, da helfen wir ja auch anderen, sowas zu konzipieren. Genau, da kann man halt viel rausholen. Also ich meine, als ihr noch bei meiner Stadt wart, da gab es ja auch, soweit ich mich entsinne, drei Jobangebote. Und viele andere machen das auch. Eine StepStone macht das, Immobilien Scout hast du angesprochen. Also jetzt allein im Kleinanzeigenbereich gibt es da Dutzende Modelle, die dann irgendwie immer drei haben und das kleine Modell ist eigentlich so schlecht, dass man eigentlich das mittlere kaufen soll. Und damit spielt man ja auch mit der Unsicherheit. Ich meine, das kannst du überall anwenden. Wenn du in den Baumarkt gehst und ich so mit zwei linken Händen soll dann eine Rohrzange kaufen, dann denke ich auch, naja, dieses Crappy-Ding für 5 € will ich auch nicht kaufen, weil dann geht es irgendwie, zerbricht es mir, wenn ich die erste Mal benutze. Aber den goldenen Wasserhahn oder die goldene Zange brauche ich auch nicht für 50 € und dann nehme ich doch das Ding in der Mitte für 20. So ungefähr. Dann kann ich damit nach Hause, wahre das Gesicht von meiner Frau, habe dann noch was ich noch ein zweites Mal benutzen kann. Also ich glaube, da gibt es unendlich viele Anwendungsfälle für diese Mechanik der drei Dimensionen. Genau, oft ist es die Mitte, die wir einfach ganz natürlich aus Risikoaversität am Ende auswählen.
Hast du dann auch wirklich eine Rohrzange für die linke Hand gekauft, oder?
Ja, für die andere linke Hand. Am Ende bin ich ja doch Rechtshänder, auch wenn man es mir an meinem handwerklichen Geschick nicht unbedingt ansieht, dass ich die richtige Hand benutze. Aber naja.
Da haben wir wirklich innerhalb der ersten 2 Minuten schon was über Pricing gelernt, ne?
Ja,
Ja.
schon so ein bisschen Praxiskurs.
Wir sind ja scharf, von dir noch ein bisschen was zu lernen und haben dir eine Frage mitgebracht.
Jetzt aber wirklich, ja?
Das ist jetzt mein Part, ja? Jetzt aber wirklich,
Ja,
ja.
jetzt wirklich hier. Ja. Also wir haben
Wir
noch diverse Fragen, aber.
Sebastian, wir wollen von dir wissen, was ist die fehlende Zutat für Innovation im Land der Ideen?
Das ist aber eine weite Frage, glaube ich.
Kochst du gerne?
Das ist eine schnell beantwortete Frage, aber wir können ja auch erstmal bei der ersten bleiben. Ist das Land. Ist das Land der Ideen nicht irgend so ein Bundesland, so ein Schild, was man immer an der Autobahn, so wie der echte Norden oder so? Ist das Niedersachsen, das Land der Ideen?
Ja, das ist vor allen Dingen eine Marketingkampagne, ja.
Ist das Niedersachsen wirklich? Nein.
Nee, das war doch ganz Deutschland.
Ich denke auch, das ist die Kampagne von Deutschland. Also es bezieht sich, hat jetzt nicht unbedingt geografische Grenzen. Uns geht es natürlich so ein Stück weit auch Deutschland eingebettet in Europa. Und die Frage der Zukunftsfähigkeit. Und du bist ja an vorderster Front unterwegs, indem du Beratungsmandate in verschiedensten Unternehmen schon gehabt hast, überall Einblicke gehabt hast und da auch eben gerade so das Thema digitale Transformation vorangetrieben hast. Und für uns bist du quasi Frontmann genau dieses Themas, der Innovation, der digitalen Transformation. Und vorrangig in Deutschland. Ich meine, habt ihr bei HAI auch internationale Mandate?
Ja, aber es ist, keine Ahnung. Also wir sind schon, kommen ja aus Berlin, logischerweise mit dem Axel Springer Hintergrund. Unser Büro ist in Berlin. ich glaube, 80% der Projekte machen wir im deutschsprachigen Raum und davon wahrscheinlich wieder 80% in Deutschland. Also klar, auch andere Länder, aber meistens im Land der Ideen,
also
wenn wir dabei bleiben.
Vorrangig im Land der Ideen, ja. Aber was, ich meine, du bist ja jetzt ein paar Jahre unterwegs in diesem Geschäft. Also ich meine, allein die letzten 12 Jahre rund um Corporate Innovation, würde ich es mal zusammenfassen. Was ist da so dein Eindruck? Also wann gelingt es und wann springt es zu kurz, wann gelingt es eben nicht?
Ja.
Was ist die Zutat?
Also klar beschäftigen wir uns da sehr viel mit und vielleicht nochmal eine kurze Eigenwerbung, für die, wenn die Hörer jetzt denken, was redet ihr da? Hi, hallo, was? Oder ist es ein Tier? Also das schreibt sich HY, die Website ist Heiko, hy.co. Schaut gerne mal rauf. Wir haben auch, ich frage das nicht nur unsere Kunden, sondern auch, wir haben einen eigenen Innovation oder einen Corporate Innovation Newsletter, der kommt jeden Monat raus. Und da interviewen wir dann auch immer jemanden aus einer Innovationseinheit, also jemand, der Innovationseinheiten leitet, von irgendwie ENBW zur Sparkassengruppe, zu Mediamarkt Saturn, also auch wirklich von großen Corporates, Leiter oder Leiterinnen von Innovationseinheiten und genau nach diesen Fragen. Deswegen kenne ich jetzt ein paar Antworten aus eigener Erfahrung, aber natürlich ein paar andere, was die Experten auf dem Bereich sagen. Und ich glaube, es kommt darauf an. Also wir bei HY, wir beschäftigen uns ja sehr stark mit Geschäftsmodellinnovation. Deswegen würde ich vielleicht meine Antwort, weil das Thema so groß ist, einmal so ein bisschen darauf begrenzen. Denn viele Innovationsthemen sind ja auch einfach inkrementell. Und das machen wir ja im Land der Ideen seit Hunderten von Jahren, würde ich ja fast sagen, sehr erfolgreich. Also irgendwann wurde mal das Automobil erfunden. Und seitdem machen Daimler, Volkswagen und Co. das Ding, ich mach's einfach jetzt mal, alle paar Jahre 3% schneller, 3% weniger Benzinverbrauch, 3% schicker. Also dieses Inkrementelle in der Innovation, das haben wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark verinnerlicht in Deutschland. Und gerade, weil wir ein sehr ingenieurgetriebenes Land auch sind, wollen wir, glaube ich, auch dieses Inkrementelle, ist immer besser machen, immer sicherer, immer schneller von mir aus, immer effizienter. Das liegt irgendwie in unserer DNA. Und ich glaube, wo wir durchaus Nachholbedarf haben, und da gibt es ja große Diskussionen immer wieder, ist halt auf dieser Geschäftsmodellinnovation, auf dieser gerade auch digitaler Geschäftsmodellinnovation, auf allem, was skalierbar ist, wo uns mittlerweile aus vielen Gründen wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen Silicon Valley, China, den Rang abgelaufen haben. Und wenn ich jetzt mal auf diese Geschäftsmodellinnovation gucke, dann hat das, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen ist Deutschland, glaube ich, in irgendeiner Form immer ein Unternehmerland gewesen. Also wir sind das Land der Hidden Champions, wir sind das Land des Mittelstandes. Wir haben unglaublich viele tolle Unternehmer im Land. Aber weil wir auch so teilweise konservativ sind und auch ingenieursgetrieben und Maschinenbauer und Autobauer, bleiben wir halt oft an diesem Inkrementellen stecken, anstatt irgendwie alle Zügel abzuwerfen und was völlig Neues, Verrücktes zu probieren. Und hier, glaube ich, sind uns andere voraus, die wie die Amerikaner einfach schon vor 20, 30 Jahren eine ganz andere Venture Capital und Risikokapital-Kultur hatten als wir. Also bei uns werden ja Startups vielleicht mittlerweile jetzt im Jahr 2021 nicht mehr ganz, aber vielfach immer noch belächelt als die Jungs da aus einer Garage. Wie sollen die uns denn irgendwie gefährlich werden oder irgendwann mal groß werden? Während es halt seit vielen Jahrzehnten, gerade im Silicon Valley natürlich, wirklich der Wachstums- und Innovationsmotor ist. Und wenn ich irgendwie sehe, gerade auf Politikebene, werden einfach in Deutschland nicht die richtigen Strukturen für so disruptive Innovationen geschaffen. Und ich glaube, es gibt da viele, die da daran arbeiten, nicht nur die vielen Corporate Innovation Units, sondern Bundesverband Deutscher Startup oder auch hier Christoph Käse, unser CEO von HY, hat ja auch mehrere Bücher darüber geschrieben, über Silicon Valley, Silicon Germany und Disrupt Yourself, wie wir uns selber disruptieren und mehr disruptive Innovationen ins Land bringen. Und ich glaube, es ist halt vielfach wirklich eine Kulturfrage. Wir sind nicht bereit, unsere Arbeit der letzten 100 Jahre, was wir aufgebaut haben, wirklich selbst zu disruptieren und komplett umzuwerfen. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal. Und gerade auch Unternehmen sind nicht dafür gebaut, dass sie jetzt sagen, ah ja, okay, jetzt werden wir irgendwie disruptiert durch Technologie und Geschäftsmodelle, jetzt setzen wir alles auf eine Karte und machen was Neues, sondern die sind halt oft geneigt zu sagen, naja, aber unsere Aktionäre und oh, hier EBIT und so weiter, da können wir vielleicht irgendwie eine kleine Einheit hier irgendwo in Berlin aufsetzen und die sollen sich um Innovationen kümmern und die kriegen ein bisschen Geld und so. Aber dieser richtige disruptive Unternehmertum fehlt halt vielfach. Und ich glaube, das zu enablen, auf gut Deutsch, ist der wichtigste Treiber für Innovation. Das heißt, denen, die Idee haben, die Plattform geben, diese umzusetzen und richtig stark zu motivieren, damit es sich auch für die lohnt. Denn am Ende ist ja ein Gründer nichts anderes als jemand, der gerade eine Karriereentscheidung getroffen hat. Und er kann dann hier zu, weiß ich nicht, zur Mazda-Gruppe oder zu Springer oder zu McKinsey gehen, wenn er sehr, sehr gut ist. Und hat da irgendwie sein auskömmliches Gehalt, hohes Fixum hoffentlich, wird alle paar Jahre mal befördert, hat dann wieder ein paar mehr Leute, ein bisschen mehr Geld. Aber als Gründer dagegen hast du ja eine ganz andere Konstellation. Da hast du eine Idee und entweder geht es richtig in die Hose, dann hast du 3 Jahre da reingearbeitet oder 5 oder 1, je nachdem, wie lange du es validierst und ausprobierst. Und am Ende kannst du von einem Scherbenhaufen und ganz viel Schulden stehen. Und da, glaube ich, müssen wir die Strukturen schaffen, dass Leute, die eine gute Idee haben, sie auch umsetzen können, dass Innovation belohnt wird, sowohl auf kultureller Ebene, auf finanzieller Ebene. Und ich glaube halt, diese Governance und Finanzierung und das richtige Plateau dafür schaffen, ist vermutlich das, was Innovation auf Geschäftsmodellebene vielleicht am wichtigsten ist dafür. Lange Antwort, sorry, jetzt trinke ich mal einen Schluck.
Nee, ja, mega gut. Vor allem steht da super viel drin. Hätte ich irgendwie einen Sekretär hinter mir sitzen, hätte sich wahrscheinlich super viel aufschreiben müssen.
Also das war Andreas.
Also wir haben in den vergangenen Folgen schon viel über Politik und Gegebenheiten gesprochen, die irgendwie richtig sein müssen und Investoren oder Gruppierungen, die da irgendwie zur Verfügung stehen müssen. Und du hast irgendwie einen Begriff genannt und das ist Kultur. Ist natürlich auch wieder ein super, sehr weiter Begriff. Aber bei mir kam in dem Moment so dieses Bild auf, auch in dem Kontext Ingenieurskultur, White-Collar, also sich den Kragen nicht dreckig machen. Und eigentlich ist doch Innovation und nicht diese inkrementelle Weiterentwicklung ist doch eigentlich, weil diese inkrementelle Weiterentwicklung ist eigentlich Professionalisierung. Also wirklich White-Collar. Also sich nicht dreckig machen, sondern professionalisieren, den Schlips noch gerader spannen. Und eigentlich ist doch das, was wir brauchen, ist sich dreckig machen. Also in der Garage mit Schmiere, sich dreckig machen, was Neues probieren. Das ist auch mal peinlich, wenn man rausgeht, weil man noch einen Schmierfleck hat, wenn man ins Restaurant geht. Und damit unter Beweis stellen muss, ey, ja, ich habe da gerade rumgesponnen in der Garage und auch Mist gebaut und 3 Rückschritte gehabt. Deswegen habe ich diesen Ölfleck gerade auf meiner Krawatte und nicht dieses geschmürgelte, feingeschliffene, hochprofessionalisierte Umfeld, was wir eigentlich forcieren bei uns, oder? Das ist doch eigentlich dieses Dreckigmachen, was fehlt.
Im übertragenen Sinne.
Also, ja, ich kann nur übertragenen Sinne.
Weil Krawatte und Schmierfleck, das passt jetzt irgendwie nicht so, aber...
Ja, mir fehlen die Buzzwords, mir fehlen die theoretischen Begriffe dazu.
Naja, man könnte jetzt natürlich ganz aggressiv sagen, Leute, die Krawatten tragen, sind nicht innovativ. Vielleicht, jo. Vielleicht auch nicht. Ich sehe es ja, ich selber bin ja irgendwie sehr stark im Innovations- und Startup-Umfeld und auch aktiv. Also bei uns in Berlin trägt natürlich keiner mehr eine Krawatte. Also wenn du da zu einem innovativen Unternehmen gehst mit einer Krawatte, dann glaube ich, hast du schon direkt den Stempel weg. Sicherlich symbolisiert aber eine Krawatte auch eine gewisse Uniformität. Ich meine, deswegen gibt es Uniformen. Ne? Du siehst ja an Soldaten, die tragen alle die gleiche Uniform. Im Prinzip ist ja das Sakko und die Krawatte nur die Uniform des Büromitarbeiters. Da kommt das ja alles her. Und jetzt gerade eher ist ja das nun mal ein Zeichen, dass man als guter Arbeiter repetitive Aufgaben gut erledigen kann. Also dann kriegst du irgendwie eine schönere Uniform, einen schöneren Anzug und arbeitest dich nach oben. Aber heute, also gerade wenn es jetzt irgendwie um wieder Innovation geht und digitale Innovation, dann bringt dir halt auch diese, ich mache das irgendwie ein bisschen besser, bringt dir halt nichts. Also du siehst es ja, ich bin jetzt überhaupt kein Automotive-Experte, aber irgendwie fällt es mir gerade als erstes ein, wenn du jetzt Volkswagen nimmst, also ob jetzt der nächste Golf, der rauskommt, irgendwie 3% weniger verbraucht, I don't care, weil ich brauche kein Auto mehr. Also hier in Berlin, ich habe es im Spiegel mal gelesen, aber schon ein bisschen her, deswegen gebe ich es jetzt wahrscheinlich falsch wieder, aber hat, glaube ich, Innerhalb einer Generation hat das Durchschnittsalter von Neuwagenkäufern ist irgendwie um 10 oder 12 Jahre gestiegen. Das heißt, wie gesagt, ich gebe es jetzt falsch wieder, ich gebe es jetzt nur inhaltlich so halbwegs wieder, ist, wenn früher irgendwie vor, unsere Eltern haben irgendwie im Schnitt mit 40 einen Neuwagen gekauft und heute ist der durchschnittliche Neuwagenkäufer irgendwie über 50. Und das geht natürlich deutlich, deutlich hoch. Und ich sehe das ja hier in Berlin bei uns. Ich habe zwei Kinder, ich bin 42, habe mir vor 3 Jahren einen Neuwagen gekauft. Aber es könnte auch der letzte gewesen sein, denn so oft brauchen wir das Auto jetzt eigentlich nicht. Hier gibt es Roller, hier gibt es Fahrräder, es gibt andere Möglichkeiten, die BVG ist auch nicht zu verachten. Es gibt unglaublich viele neue Mobilitätsformen. Ich hole mein Handy raus und heute dauert es vielleicht irgendwie 3-4 Minuten, bis ein Uber mich abholt und ist nur vielleicht noch ein bisschen zu teuer. Aber es gibt ja auch Share-Modelle, es gibt die Busse, die viel günstiger sind und zusammen Leute abholen, individuell. Und das Ganze wird ja deutlich weiterentwickelt. Es gibt einfach, logischerweise Shared Economy, erzähle ich jetzt auch nichts Neues, vermutlich in ein paar Jahren keinen Grund mehr, ein Auto zu kaufen. Und ob meine Kinder, die 7 und 4 sind, noch einen Führerschein machen, das würde ich ganz, ganz hart anzweifeln. Und deswegen bringt es halt einem Volkswagen auch nichts, jetzt irgendwie das Auto ein bisschen besser zu machen. Und deswegen wird ja auch Volkswagen komplett umgebaut und hat irgendwie mit der riesigen Car Organization, im Prinzip machen die ja nur noch Software und riesigen Tausende von Programmierern, die sie geheiert haben, um halt ein Ökosystem rund ums Auto zu bauen. Denn am Ende, und das sieht man ja, wenn ich ein Uber bestelle, weiß ich ja auch nicht, was da für ein Auto kommt. Da kann eine S-Klasse kommen, aber da kann auch irgendwie, no offense hier, irgendwie ein hässlicher Hyundai kommen. Also ich weiß es ja einfach nicht. Es ist ja nicht mehr, ich entscheide ja nicht mehr aufgrund der Marke oder des Autos, sondern ich entscheide aufgrund der Convenience des Services. Und genauso kannst du es auch sagen, ey, wenn ich jetzt fliege von, weiß nicht, Berlin nach Köln, soll man ja nicht mehr Inland, aber wenn ich jetzt tun würde, dann ist mir ja im Prinzip auch egal, ob da jetzt eine Boeing oder ein Airbus steht. Worauf, was mich interessiert, ist dann, haben die gutes Entertainment-Programm? Gibt es da was Leckeres zu essen? Und genauso wird es ja bei Mobilität auch sein. Spätestens, wenn die Autos selber fahren oder fliegen irgendwann, dann will ich irgendwie, dass da gutes WLAN drin ist, dass da vielleicht irgendwie ein großer Screen drin ist, damit ich auf Netflix oder was es bis dahin gibt, einen guten Film gucken kann. Aber das Auto an sich, die Mobilitätsleistung, wird doch eine absolute Commodity, mit der ich mich als Automobil- oder Mobilitätsanbieter heute überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Und das ist, glaube ich, diese Geschäftsmodellinnovation. Mach keinen Prozess irgendwie besser, also im Sinne schon für den Kunden, aber mach jetzt das Produkt nicht irgendwie ein bisschen besser, sondern denk es vom Problem des Kunden komplett neu. Da gibt es ja 1000 Ansätze dafür, Design Thinking und Co. Und such mit der Technologie, die aufkommt, die bestmögliche Lösung für den Kunden. Und das ist, glaube ich, die Innovation, die dann wirklich dein Unternehmen auch nach vorne bringt. Und das kostet halt Geld, das braucht Mut, du brauchst dafür die richtigen Leute, du brauchst die Governance, denn dein Chef kann ja auch sagen, nee, sorry, wir sind börsennotiert, wir sind ein Value Title, wir müssen jedes Jahr Dividende abliefern. In solche disruptiven Sachen können wir nicht reingehen. Das ist kurzfristig sicherlich richtig und für einen CEO, der irgendwie einen 3- oder 5-Jahres-Vertrag mit einem Management-Incentive-Programm oben drauf hat, kann das auch optimal sein, aber langfristig für ein Unternehmen, deswegen sind auch Familienunternehmen oft innovativer, die halt irgendwie eine sehr Langfristperspektive haben, ist es halt wirklich notwendig, genug Ressourcen in diese langfristigen Innovationen zu stecken. Und die haben halt manchmal, wenn du jetzt irgendwie, es gibt ja verschiedene Arten von Innovationseinheiten, wenn du jetzt M&A zähle ich mal dazu oder ein Corporate VC, dann kriegst du relativ schnell irgendwie dein Investment wieder rein, weil du jedes Jahr halt durch eine Firma, die du kaufst, wenn du es gut machst, wieder EBIT reinholst. Aber für diese richtig langfristigen Sachen, wie Ausgründungen, Startup-Investments, auch alles, was mit Innovation Management als Prozess zu tun hat, das sind halt Paybacks von Jahren oder Jahrzehnten. Da brauchst du halt einen langen Atem und dann logischerweise auch ein Management, was strategisch an der Weiterentwicklung und an der Innovationskraft seines Unternehmens ja, hängt.
Commodity wäre genau jetzt mein Stichwort.
Und Hyundai.
Ja, Hyundai ist nochmal ein anderes Thema. Und ich meine, was uns ja eint, ist unsere gemeinsame Vergangenheit jetzt auch in großen Medienhäusern, wie sie sich selber gern beschreiben, aber auch vor allen Dingen mit einem Verlagshintergrund. Axel Springer jetzt über die zeitweise sein Portfolio bereinigt. Matzak, wo wir jetzt aktiv sind, in dem kleinen digitalen Teil, durchaus eben eine starke Historie. Und was ja durch die Digitalisierung da stark eingesetzt hat, ist eben eine gewisse, ja, dass das Gut, was erbracht wird, eben immer mehr zu einem Commodity verkommt, will ich fast schon sagen. Was ist so dein Ratschlag, deine Beobachtung, wie diese Branche am Ende auch diesen Innovationsweg einschlagen kann? Also wie sie da auch erfolgreich sein kann und nicht eben ein reines Optimieren von jetzt, weiß nicht, Ad-Tech-Stacks am Ende und irgendwie ein bisschen Nutzerbindung. Also das ist ja auch wieder sehr inkrementell. Aber wo ist da der Weg, wo ist da der Hebel, um wirklich durchzustarten?
Ja.
In deinen Augen.
Also ich glaube, sowohl Springer als auch die Matzer-Gruppe, die gibt es ja schon ein paar Tage. Und Medien sind einfach per se, wenn du jetzt digitale Transformation einfach nimmst, auf der Geschäftsmodellebene, waren es halt einfach die ersten, die irgendwie disruptiert wurden. Also wir sind ja alle schon ein bisschen älter, wir haben noch irgendwie die Zeiten miterlebt, wo es gedruckte Zeitungen gab, die gibt es natürlich immer noch, aber laut BDZV wächst das jetzt nicht unbedingt jedes Jahr, in Corona sowieso nicht, aber perspektivisch, ich weiß, bei Springer waren es irgendwie immer 5-7% oder so jedes Jahr, wo die gedruckte Auflage runterging von Bild und Welt, so ungefähr. Also das ist ja einfach ein struktureller Rückgang, der nicht aufzuhalten ist. Und ab und zu, wenn wir bei uns auch Bewerbungsgespräche führen, dann frage ich immer so mal die jüngeren Kollegen, die bei uns anfangen wollen, die irgendwie 25 sind nach dem Master, wann sie sich zum letzten Mal eine Zeitung gekauft haben oder eine Zeitschrift. Und dann kriege ich halt keine Antwort oder so ein verschmitztes Lachen. Das heißt, natürlich sind wir seit Jahrzehnten quasi in der Transformation, weil wir durch das Thema digitalen Journalismus in unseren Produkten disruptiert wurden. Aber Springer, nimm mal als Beispiel. Früher Springer in der Zeitung, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn du jetzt die Welt nimmst, war das so ungefähr ein Drittel Vertriebserlöse, also die Zeitung wurde am Kiosk oder im Abo verkauft, ein Drittel Kleinanzeigen, Jobkleinanzeigen, Immobilienkleinanzeigen, Dating, Traueranzeigen, was auch immer, also B2C quasi. Und dann gibt es ja noch die Anzeigen, also jetzt hier der Mercedes oder der Volkswagen, der Daimler, die irgendwie eine ganzseitige Anzeige da schalten und dafür eine ganze Stange Geld lassen. Ungefähr alles so ein Drittel ungefähr vom Geschäftsmodell, ganz ungefähr abgerundet. Jetzt haben wir das Ganze digital gemacht und was passiert? Jetzt schauen wir uns mal Bild Plus oder Welt Plus an. Die haben zusammen, glaube ich, gut 600.000 Abonnenten, aber die Bild hatte halt früher 5 Millionen pro Tag Copies verkauft. Also das ist jetzt ungefähr ein Zehntel davon. Und eine Bild kostet heute am Kiosk 1 Euro, also sagen wir mal 30 Euro im Monat. Und bei Bild Plus, glaube ich, liegst du so, je nachdem, ob du jetzt Promotion oder Vollpreis kaufst, irgendwas zwischen 3 und 7 Euro. Sagen wir mal 5 Euro. Das heißt, ein Zehntel in der Auflage, ein Sechstel im Preis, ist halt einfach mal ein Sechzigstel vom Umsatz. Und das ist jetzt so eine grobe Schätzung. Ich kenne die offiziellen Zahlen der Bild nicht. Also man sieht, damit ist jetzt mit einer 1:1 inkrementellen, also sagen wir mal, Adaptierung des Geschäftsmodells auf Digitalisierung, ist da einfach nicht besonders viel zu holen. Die Marken sind natürlich super stark, Bild und Welt, aber die machen halt andere Sachen als vorher. Da gibt es dann Affiliate-Marketing, da gibt es dann Content-Partnerschaften, es gibt Bild-TV und so weiter. Das 1:1 einfach zu übertragen, reicht einfach nicht. Und Axel Springer hatte ja sich diese Märkte angeguckt, also Werbevermarktung machen wir ja auch, logischerweise Journalismus machen wir logischerweise auch noch. Aber was ja wirklich den Bock umgestoßen hat, sind dann die Kleinanzeigenmodelle, wo Springer sehr, sehr früh rein investiert hat, weil halt klar war, oder heute ist es klar, damals war es eine Hypothese, dass Kleinanzeigenmärkte zu, naja, nicht Monopolen, aber zumindest immer starke Nummer-1-Player hervorrufen. Das ist eine Stepstone beispielsweise bei Jobanzeigen und meine Stadt natürlich, eure alten Kollegen. Das ist dann irgendwie Emo-Scout bei Immobilienanzeigen, die leider nicht zu Springer gehören.
Oder auch Jobs für Niedersachsen, ja. Küstenfischer.de.
Ey, die sind auch alle super gut.
Aber das ist der Werbeblock jetzt.
Schalten Sie Kleinanzeigen bei der Matzer-Gruppe. Gleich werden Andreas und Julian Ihnen noch ein persönliches Angebot machen. Aber du hast halt irgendwie bei Immo-Scout, nehme ich mal als Beispiel, weil dann sind wir beide nicht befangen oder alle drei nicht befangen oder mit dem Slurs, alle vier nicht. Die machen halt, glaube ich, 60% EBIT-Marge. Also such mal ein Geschäftsmodell auf der Welt, wo du 1 Euro Umsatz in 60 Cent Profit umsetzt. Das ist einfach phänomenal. Das, also vielleicht bist du noch irgendwie bei den Facebooks und Googles in der Richtung. Aber versuch mal jemanden, der früher Zeitung gedruckt hat, der war halt irgendwie mit 20% mega happy. Das heißt, es ist extrem erstrebenswert, solche Geschäftsmodelle am Ende zu beherrschen. Und Kleinanzeigen sind jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es ja unendlich viele Marktplätze, nimm es Amazon oder so, oder andere Ökosysteme und Plattformen, die sind halt extrem kapitalintensiv aufzubauen. Aber wenn du dann am Ende Nummer 1 bist, ich sage es jetzt nochmal ganz böse, warum sollte ich denn woanders hingehen als Immo-Scout, um eine Immobilie zu suchen, wenn dort alles ist, wenn jeder Makler mit jeder Immobilie dort ist, oder ich sage mal wäre, weil es gibt ja auch gute Kleinanzeigenportale von Axel Springer und von der Mazza-Gruppe, aber nehmen wir mal an, die sind halt so stark und haben alles, dann ist das de facto, sind die nicht vom Thron zu stoßen. Und wir haben das ja bei Axel Springer auch versucht, läuft doch ganz gut, ne? Wir haben die Immonet schon sehr lange im Portfolio, die Immowelt später dazu gekauft, die zu einer sehr starken Nummer 2 gemacht, auch sehr profitabel, aber du kommst halt von der Profitabilität deutlich nicht an die Nummer 1 ran. Und dafür brauchst du halt Innovationsmanagement und Innovationskraft. Du musst halt früh dran sein, diese Trends zu erkennen, was sind eigentlich Geschäftsmodelle der Zukunft und dann dementsprechend rein investieren. Und heute brauchst du wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland from scratch eine deutschlandweite Immobilienportal aufbauen, wenn du nicht mindestens eine halbe Milliarde rein investieren willst. Und es gibt ja neue Angreifer, Autohero hier zum Beispiel, hier jetzt Sponsor von Hertha BSC, meinem Heimatverein, die versuchen das gerade, die versuchen jetzt Autoscout und Mobile ganz stark anzugreifen, aber das ist halt ein extrem teures Geschäft und ich sage mal für den typischen Regionalverlag da draußen und den geneigten Hörer vielleicht, der dort arbeitet, ist das kein realistisches Szenario. Deswegen, ohne jetzt die Antwort zu haben für jeden Verlag, deswegen machen wir das als Beratung und helfen natürlich anderen, hier wieder Werbeblock, glaube ich, grundsätzlich ist es wichtig, die Strukturen für Innovation zu schaffen, sehr frühzeitig zu erkennen, was ist eigentlich unser Right to Play aktuell, was sind unsere Stärken, unsere Kernkompetenzen, die vielleicht andere nicht haben. Das kann Regionalität sein, das kann Kundennähe sein, das kann guter Journalismus sein, es kann Technologie sein, es können gewisse andere Aspekte sein und dann überlegen, wie kann ich die in neue Geschäftsmodelle umsetzen. Und vielleicht ein Beispiel nehme ich noch wieder von Springer. Und zwar war Springer mit der Belt, genau, das ist ein neues Marketingmodell, mit der Welt vor,
das kostet jetzt aber, ne?
Weiß nicht, 7, 8 Jahren oder so, die ersten, die in Deutschland Paid Content gemacht haben. Hat sich ja irgendwie keiner getraut, USA waren da schon deutlich weiter. Irgendwann haben wir das bei der Welt umgesetzt und haben damals mit einem kleinen Softwareunternehmen zusammengearbeitet, CeleraOne heißen die, auch aus Berlin. Haben mit denen quasi so die erste deutsche Paid-Content-Plattform gebaut. Und später hat Springer dann CeleraOne übernommen, gekauft und das als Service sozusagen aufgebaut mit den Learnings aus der Welt und dann später aus der Bild, um Software an andere Medienunternehmen zu verkaufen rund um Paid-Content. Und warum haben wir das gemacht? Hätten wir das vor der Welt gemacht, vor der Welt Paid-Content sozusagen Einführung, dann hätten wir da einfach kein Right to Play gehabt. Dann wäre das einfach nur ein nicht erprobtes Softwareunternehmen, wo wir einfach keine Erfahrung mit gehabt hätten. Aber durch die Erfahrungen, es als erster gemacht zu haben, hat diese Firma einfach eine Kredibilität gewonnen und damit mit der Verbindung zu Springer einen sehr starken Vertriebsansatz. Und heute ist CeleraOne, glaube ich, eins von 3 europaweiten, es gibt ja noch Piano und MPP, so, damit es hier nicht nur Springer-Werbung ist, eins von 3 großen irgendwie Softwareunternehmen im Bereich Paid Content und ja, funktioniert gut sozusagen, passt ins Springer-Portfolio. Deswegen ist immer die Frage, nicht einfach sinnlos auf ein Pferd setzen, was irgendwie gerade hochspringt, sondern es muss ja auch zum eigenen Unternehmen und zur DNA passen, damit es dann gemeinsam da Synergien gibt und man dieses Geschäftsmodell auch ausbauen will.
Also ich glaube, ich will da gar nicht romantisieren. Also ich glaube, da muss man einfach gerade Geschäftsbereiche in diversen Feldern, ob das Journalismus oder Classifieds, Kleinanzeigen, also Märkte, ja, da sind gerade Ineffizienzen seit Hunderten von Jahren aufgebaut, einfach weil es 50 Journalisten gibt, die über das gleiche Thema gerade schreiben, nennen wir es EM zum Beispiel, Oder auch 50 Jobbörsen in Deutschland, die alle gerade die gleichen Jobs ausschreiben. Und das ist einfach eine Ineffizienz, die durch das Thema Internet wegrationalisiert werden, weil Redundanzen es im Internet eigentlich nicht mehr geben soll, weil das Internet durch Links besteht. Also es gibt Relationen. Und es ist, ich will das gar nicht romantisieren. Also eigentlich ist der Mechanismus gerade, da muss hart wegrationalisiert werden.
Ja, wegrationalisieren und gleichzeitig aber auch schauen, was ist notwendig, um diese neue Welt in Gang zu setzen. Also ich finde dieses Beispiel mit Cellular One, so hieß es, ne? Total spannend, weil eben es reicht halt nicht zu sagen, ja geil, wir brauchen eine Paywall und wir bauen da irgendwie schnell was selber. Nee, du holst dir eben einen führenden Player, setzt es mit dem um, stellst fest, okay, Technologie ist geil, ist erprobt und führst es ein und baust es aber so, dass du es auch anderen wiederum als Service zur Verfügung stellst. Und ich finde das eigentlich das perfekte Beispiel, weil es geht gar nicht mehr darum, dass jetzt alle einen Classifieds-Markt betreiben, sondern die Frage ist eher, wie sieht das Ökosystem aus und welchen Beitrag was gibt es schon im Ökosystem? Also welcher Platz ist auch schon besetzt und welcher Platz ist noch frei? Wo sehe ich noch Raum, mich zu entfalten und irgendwie auch einen Beitrag zu diesem Ökosystem beizutragen und nicht einfach nur das Gleiche in Grün versuchen, nochmal selber auf die Wiese zu stellen.
Ja, und
eigentlich im Sinne Porters Five Forces komme ich von außerhalb der Branche. Ne?
Genau, und am Ende wird sich, egal wo das Geschäftsmodell ist, das Neue, das Innovativere, wird sich, das Bessere wird sich durchsetzen. Und ich mache noch eine andere Springer-Anekdote, wenn ich darf, ohne jetzt hier unseren Konzern zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Aber da liegt es ganz gut. Also, wo waren früher aus Springer-Sicht die Kleinanzeigen drin? In der Welt oder in der Welt am Sonntag, je nachdem. Aber die Welt war halt nie Nummer eins, wenn es um Kleinanzeigen ging. Da hat er logischerweise bei Jobs, nehme ich mal an, die FAZ, FAS, die Süddeutsche einfach die Nase vorn. Da war die Welt irgendwie Nummer drei, sage ich mal, ungefähr. Früher, als die FAZ noch irgendwie, jetzt zeige ich es mal, so dick war, also wie so ein richtiges Buch, wie so ein Telefonbuch fast, in den ganzen Kleinanzeigen da drin waren. Und die Welt hat das nie geschafft, da Nummer eins zu werden. Also da konntest du irgendwie mehr Vertriebler aufsetzen, da konntest du das Pricing anpassen. Nicht mal Pricing hat funktioniert. Die FAS, FAZ war da einfach führend. Was hat Springer dann gemacht? Wohl erkennt, dass das zwar ein auskömmliches Geschäft war, aber nie Nummer eins im Markt, hat ja dann StepStone gekauft, 2008 oder 2009, irgendwie so in dem Dreh. Relativ günstig damals noch, ich glaube so um die 27, 30 Millionen oder so. Und also für heutige Zwecke lächerlich, weil die machen, keine Ahnung, 600 Millionen Umsatz oder so. Ja. Und die Margen habe ich ja vorhin angedeutet, wie groß die ungefähr sind. Ich glaube, die sind noch public, insofern kann man die auch nachlesen. Und hat dann StepStone gekauft und natürlich haben die Weltkollegen gesagt, sag mal, seid ihr denn bescheuert, lieber Vorstand oder lieber Venture Capitalist? Ihr könnt doch jetzt nicht uns die Konkurrenz ins Haus holen. Wenn, dann müssen wir doch StepStone bei uns in die Welt rein integrieren und so weiter. Und tatsächlich war dann die Ansage, nee, wir lassen das jetzt gegeneinander laufen. Es war dieses Investment war im Prinzip ein strategischer Hedge. Du kaufst den Wettbewerber, um am Ende einen der Gewinner drauf zu haben. Wenn sich dieses Internet damals erledigt hätte, wenn ihr so, ach nee, das kauft dann doch keiner, die bleiben alle in der Zeitung, hättest du mit der Welt gewonnen. Dann wärst du halt vielleicht immer noch nicht Nummer eins, aber du hättest einen guten Player gehabt, der sehr profitabel ist. Aber wie wir ja alle wissen, hat sich das ja im Internet deutlich stärker durchgesetzt. Das heißt, du hattest mit StepStone am Ende den Gewinner auf deiner Seite. Auch wenn natürlich strukturell Kleinanzeigen in Zeitungen nachgelassen haben, macht die Welt damit immer noch Geld. Logischerweise hat auch ein eigenes Stellenanzeigenportal online. Aber gerade im Bereich Jobs ist StepStone natürlich die klar größer mittlerweile und soweit ich weiß auch noch die Nummer 1 in Deutschland. Also im Prinzip, diese Angst vor der Selbstdisruption sollte man ablegen, weil wenn du dich nicht disruptierst, dann macht es halt jemand anders. Dann wäre StepStone jetzt Teil von irgendeiner anderen Investorengruppe oder so, wäre genauso groß wie heute und die Welt hätte nichts gewonnen und Springer damit auch nicht. Also insofern, dieses Disrupt Yourself ist jetzt irgendwie kein leeres Wort, sondern was wir bei Springer über Jahrzehnte auch gelebt haben, was wir bei Hai als Berater natürlich auch vorleben mit dieser Legacy der letzten Jahrzehnte in der Transformation. Und ich glaube, dass das einfach vielen Unternehmen gut tut, ein bisschen mehr in disruptive Felder zu investieren. Machen ja auch irgendwie fast alle haben irgendwie mittlerweile ein Corporate VC oder ein Innovation Hub und setzen auf neue innovative Geschäftsmodelle. Und da brauchen wir einfach mehr von. Und selbst wenn 7 von 10 dann irgendwie untergehen, ist das vollkommen in Ordnung, wenn du es mit einem richtigen agilen Ansatz machst. Früher war es ja so, hey, Vorstand hat eine Idee, ihr 30 Leute da, ihr macht jetzt eine Abteilung auf und entwickelt das. Und in 3 Jahren kommt ihr wieder und dann machen wir da richtig großen Push. Und dann sind da erstmal die ersten 10 Millionen Mark oder Euro jetzt schon investiert, bevor mit einem Kunden gesprochen wurde. Und das gibt es ja auch nicht mehr. Produkt- und Geschäftsmodell-Innovation ist ja heute viel günstiger, weil es agile Ansätze gibt. Da sagst du, ich habe hier eine Idee, hey, ihr haben da 3 Leute Lust drauf, ich gebe euch irgendwie 300.000 Euro, ihr macht jetzt eine Validierung für 3 Monate, baut einen Prototypen, redet mit verschiedenen Kundengruppen, entwickelt ein Geschäftsmodell, entwickelt einen Prototypen, einen technischen, baut mal ein Business Case, in 3 Monaten sprechen wir uns wieder und dann machen wir eine Entscheidung, ob wir einen MVP machen, der irgendwie eine 500.000 oder eine 1 Million kostet. Das heißt, die Entwicklung des Geschäftsmodells durch agile Methoden ist ja heute auch viel günstiger, als es damals war, indem man irgendwie wasserfallmäßig da riesige Teams draufgesetzt hat. Und ich glaube, das hilft auch dann wieder den Corporate-Innovatoren auch viel, viel mehr auszuprobieren, dann ruhig auch mal was wegzuschmeißen, dann wieder was Neues, auch mal einen Fleck auf der Krawatte zu kriegen, schmeiße ich das Hemd weg, ist jetzt nicht besonders nachhaltig, dieses Beispiel, aber dann schnappe ich mir irgendwie stattdessen ein blaues Hemd oder ein schwarzes, wenn ich mit Öl arbeite und dann klappt es halt besser beim nächsten Mal, wenn ich was baue. Also insofern, glaube ich, hat mittlerweile auch die Business-Model-Innovationstechnik auch viel, viel mehr Möglichkeiten gegeben, so eine Innovationskraft in Unternehmen auch günstiger und effizienter zu bauen.
Ich fand es gerade total schön, dass du das Hemd vom Anfang wieder rausgenommen hast. ich habe gerade so viele Fragen und Punkte noch, wo ich gerne anknüpfen würde, aber wir sind schon so ein bisschen an der Grenze unserer Podcast-Zeit.
Das Glas ist leer. Ne?
Das Glas ist auch leer. Sebastian, mich hast du total inspiriert, zurückgelassen, wie immer bei unseren Gesprächen und bei unserem Austausch. Hat total Spaß gemacht.
Ja, danke. Also
für mich ist eine Zutat rausgekommen.
Ich habe noch nicht
das schwarze Hemd, um sich auch mal dreckig zu machen.
Das schwarze Hemd dreckig zu machen?
Um sich mal dreckig machen zu können. So.
Ach so, okay.
Ja, bei mir tragen schwarze Hemden immer so auf. Da muss man so schlank sein, da muss ich immer, passe ich immer auf. Aber, mach mal noch ein bisschen Abmoderation.
Wenn einer schlank bist, dann du.
Ich habe noch nicht ausgetrunken. Ihr müsst noch Abmoderation und so. Und, ne?
Ja, also was bei mir zurückbleibt, ist, wenn ich jetzt so auch gerade so deine letzten Punkte zusammenfassen darf, dieses Freiräume schaffen, ne? Also auch dieses Beispiel, einen Stepstone zu kaufen und es wachsen zu lassen und es gegen das eigene Geschäftsmodell laufen zu lassen und es dann einfach mal zu tun. Also nicht lange überlegen, können wir da irgendwelche komplizierten Kombinationsgeschäfte irgendwie machen, sondern voll reinzugehen mit Haut und Haar und es einfach mal zu machen. Und das ist ja ein Stück weit so unser Thema, unser Motto.
Einfach mal machen.
Ja. Einfach mal machen, ja, tu es.
Ja, machen
ja, es. Ja, vielen Dank.
Machen es geiler als wollen.
Ja, ja, ja genau. Machen es deutlich geiler als wollen.
Ist krasser auf jeden Fall.
Ja, krasser, ja.
Und ja. Nee, ich sage jetzt nichts mehr. Hier, macht ihr mal. Die schlafen ja sonst ein hier, die Hörer. Die wollen ja auch ins Bett oder zur Arbeit oder so.
Ist jetzt auch schon Teil vom Outro tatsächlich. Also jetzt gerade im Hintergrund läuft das.